Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich zwei Ausflüge heute. Einmal vor die Tore New Yorks, wo der neue, wieder herrlich witzige Roman von Gary Steingart spielt, des US-Schriftstellers. Aber zunächst nach Klagenfurt zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Wir schauen, was am ersten Wettlesetag so los war. Wochenende hoch die Hände, noch nicht ganz. Erstmal schön Lesart hören. Willkommen. Tag 2 in Klagenfurt beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, dem berühmten Wettlesen. 5 Autorinnen, 9 Autoren treten an. Gestern war der erste Lesetag und ihn verfolgt hat Miriam C. aus unserer Lesart-Redaktion, ist jetzt in einem Studio uns aus Kärnten zugeschaltet. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Gestern haben Sie uns schon erste Eindrücke beschrieben vom Auftakt, vom Teilnehmerfeld. Los ging die Lesung ja dann mit dem dienstältesten Autor, Hannes Stein, Jahrgang 1965. Wie war das? Was hat er gelesen?
Ja, er hat eine sehr plotgetriebene, also handlungszentrierte Kurzgeschichte vorgelesen. Als ersten Text da gestern, Die Königliche Republik hieß der, und er erzählte von einem schwarzen Universitätsprofessor, der seinen Job verloren hat, weil er in so eine Art identitätspolitisches Kreuzfeuer geraten ist. Und über diesen Verlust entgleitet dem Professor dann allmählich auch der Bezug zur Realität. Er steigert sich so hinein in Verschwörungserzählungen. Ein starkes Thema, also eigentlich sehr gegenwärtig. In der literarischen, also in der sprachlichen und auch dramaturgischen Umsetzung konnte das dann aber nicht so ganz überzeugen. Die Jury bemängelte vor allem so Inkonsequenzen in der Erzählperspektive und ging dabei aber tatsächlich sehr kritisch ins Gericht mit diesem Text. Und es kam mir fast so vor, als wollten sie gleich zu Beginn des Wettbewerbs hier mal so ein Exempel statuieren, dass man nur mit einem diskursiven Thema oder jetzt nur mit einem besonders gegenwärtigen politischen Thema hier nicht reüssieren kann. Also so Relevanzhascherei wollte man sich da auf keinen Fall vorwerfen lassen.
Und welche Texte kamen dann besser an vielleicht als der von Hannes Stein?
Ja, auf den Text von Alexandru Bulut konnten sich, ich muss sagen, überraschenderweise eigentlich alle einigen. Sein Text, der heißt Einige Landesgrenzen weiter östlich von hier aus gesehen, der ist eigentlich eher so ein philosophischer Essay, also keine Kurzgeschichte, würde ich sagen, im klassischen Sinne. Man könnte jetzt zwar beschreiben, es gibt in dem Text so einen jungen Mann, einen jungen Vater, der ist auf der Suche nach einem Gefühl von Heimat. Das hat er verloren mit seiner Kindheit und mit der Migration in ein westlicheres Land. Diese Inhaltsangabe wird den Text aber nicht gut zusammenfassen, denn wirklich der Motor dieses Textes ist die Sprache und davon geht der ganze Text aus. Das ist nicht so verwunderlich, denn Alexandru Bulut ist eigentlich bisher vor allem als Lyriker hervorgetreten. Und welchen Effekt dann aber diese sprachgetriebene und sehr vielschichtige, sehr reflexive Prosa von ihm hat beim Lesen und beim Zuhören, das hat der Juror Klaus Kastberger auf den Punkt gebracht.
Das ist ein Text, der auf den ersten Blick sehr, sehr kompliziert ausschaut, wo man sich einen Weg dazu erarbeiten muss, wo man sich fragt, was hält diesen Text eigentlich zusammen? Worum geht's eigentlich? Was für eine Geschichte wird da eigentlich erzählt? Also mit all den Fragen, die wir in herkömmlicher Weise an Texte herangehen, die tun sich hier nicht als Antworten dar, sondern als Fragen.
Und gerade aber mit dieser Offenheit war dann der Text von Alexandru Bulut, trotz kleinerer Schwächen, die man da auch identifiziert hat, ein klarer Jury-Favorit an diesem ersten Lesetag.
Wie haben Sie denn, Miriam, die Jury-Diskussion insgesamt wahrgenommen? Ich meine, es gab ja schon Jahre, in denen es wirklich hoch herging, ja, auch in dieser Jury-Besetzung gerade.
Ja, das stimmt. Insgesamt wurde da gestern wirklich zugewandt und produktiv diskutiert in der gesamten Jury, würde ich sagen. Wer da so im vergangenen Jahr vor allem immer gern mal so ein bisschen quergeschossen hat, der riss sich da doch merklich am Riemen und das tat den ganzen Diskussionen sehr gut. Es präsentierte sich da ein eingespieltes Diskussionsteam, würde ich sagen. Die waren nicht immer einer Meinung, aber dann doch größtenteils offen für die Argumente der anderen. Gegenüber den Autorinnen und Autoren ist so eine sprachliche Schärfe, die man so aus der Geschichte des Wettbewerbs kennt, ja schon in den letzten Jahren deutlich zurückgefahren worden. Gestern war das aber nochmal besonders auffällig, zum Beispiel in der Diskussion von Andreas Mosters Text, der erzählte von einem alleinerziehenden Vater, von einem Leistungssportler. Und obwohl diese Jury diesen Text als holzschnittartig durchfallen ließ, dieses Wort ist tatsächlich gefallen, wurden sie in ihrer Kritik nie polemisch gegen den Autor. Also da wollte sich niemand so in der Niedermachung dieses Textes selber profilieren.
Haben Sie eine Vermutung, woran das liegt?
Ja, ich habe tatsächlich ein paar Mal gedacht, als ich so während der Jury-Diskussion durch Twitter gescrollt habe, der Bachmann-Wettbewerb, der fährt ja auch immer einige Resonanz in den sozialen Medien, dass sich die Spitzenkommentare zum Beispiel hierhin verlagert haben. Also da wird viel Lustiges getwittert, auch einiges Kluges, aber da wird auch reichlich Häme ausgeschüttet über die Kleidung von Jurorinnen zum Beispiel oder über die Gestik von bestimmten Autoren beim Vorlesen. Jetzt in der Dynamik von der Jury spielt vielleicht auch ein verändertes Abstimmungsverfahren eine Rolle oder spielt da auch mit rein, diese veränderte Dynamik. Morgen Abend, also nachdem alle Lesungen und alle Diskussionen gelaufen sind, wird jedes Jurymitglied zwischen 9 und 1 Punkt vergeben an verschiedene Texte, die von Autorinnen und Autoren kommen, die sie nicht selber eingeladen haben. Also das ist ein neues Verfahren. Es werden dann nämlich erst am Ende die gesammelten Punktzahlen bekannt gegeben. Also die Bewertung von einzelnen Jurymitgliedern an einzelne Autorinnen oder Autoren, die sind gar nicht mehr so herausgestellt. Der Abstimmungsprozess ist auch so ein bisschen geheimer. Also auch in diesem finalen Bewertungsverfahren präsentiert sich die Jury damit, finde ich, mehr so als geschlossenes Team.
Hätten Sie denn einem der Texte gestern schon die 9 von 9 möglichen Punkten gegeben?
Ich muss sagen, insgesamt waren das eher schwächere Texte gestern. Ich teile zwar eine große Anerkennung für Alexandru Buluts Text, ich würde mir aber jetzt schon mit Blick auf diese 5 Preise, die ja am Sonntag vergeben werden, am Ende doch wenigstens eine Mischung wünschen aus so Texten, die eher so fragend oder herausfordernd sind, wie jetzt der von Alexandru Buluts, und aber auch Texten, die mehr Nähe dann auch zu den Lesenden suchen und trotzdem so eine gleiche Komplexität behalten.
Klagenfurt in vollem Schwung. Miriam C. über den ersten vollen Lesetag beim Bachmann-Wettbewerb. Wir berichten weiter hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur ganz konzentriert und exklusiv auch morgen in der Lesart ab 11 Uhr. Die ganze Stunde haben wir dafür reserviert und dann werden wir Sie auch wieder hören. Miriam, Dankeschön für jetzt. Haben Sie wieder einen schönen literarischen Tag. Tschüss. Der US-Amerikaner Gary Steingart ist Jahrgang 1972 in Russland geboren. Mit 7 kam er in die USA, studierte Politik, arbeitete für Non-Profit-Organisationen, schrieb für Zeitungen. Berühmt wurde er als Romancier bissig-satirischer Gesellschaftsromane. Jetzt gibt es einen neuen, den 5. schon. Landpartie heißt er auf Deutsch. Gary Steingart ist damit derzeit hier auf Lesetour. Wir haben ihn abgefangen. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Welcome, Mr. Steingart.
Thank you. Great to be back in Berlin.
7 Erwachsene und ein Kind, Mr. Steingart, das sind Our Country Friends, wie Ihr Roman im Amerikanischen heißt. Sie versammeln sich alle auf einem ländlichen Anwesen außerhalb von New York. Es ist März 2020 und sie entfliehen ganz praktisch der Corona-Pandemie. War das die Idee, der Impuls zu diesem Roman?
Yes, I also fled New York during March of 2020 with my family.
Ja, auch ich bin damals aus New York geflohen im März 2020 mit meiner Frau und mit meinem Sohn. Wir sind nach Upstate New York gegangen und ich habe mich auch schuldig gefühlt, dass ich New York verlassen habe, wie viele, die damals von New York aus nach Upstate New York geflohen sind. Ich fühlte mich dort auch einsam. Normalerweise New York ich gerne aus, habe auch mal gerne ein paar Drinks und das ging ja nun alles nicht mehr. Und um mich verrückt zu werden, habe ich mir dann, wie man das als Kind tut, 7 Freunde ausgedacht. Das waren meine ausgedachten Freunde. Und dann las ich sehr viel Tschechow. Und bei Tschechow, vor allen Dingen in seinen Kurzgeschichten und in seinen Theaterstücken, da treffen sich ja öfter Leute, die ein bisschen in der Midlife-Crisis sind, kurz vor der 50, treffen sich auf dem Land und bedauern all das, was sie nicht gemacht haben, die Lieben, die sie nicht gelebt haben, die Karrieren, die sie nicht erleben durften. Und diese 7 Erwachsenen, kurz davor 50 zu sein oder gerade 50 geworden, das waren die, mit denen ich mich dann beschäftigt habe.
Also all full of regrets, as they are about to turn 50.
Ihr Hausherr und Gastgeber ist Sascha Sandorowski, bisschen verkrachter Autor, der gerade versucht, eine TV-Serie zu schreiben, um sich damit finanziell zu sanieren. Zusammen mit seiner Frau Mascha, einer Psychiaterin, und der kleinen Adoptivtochter Natascha erwartet er 5 Gäste. Frühere Schul- und Studienfreunde von Sascha Sandorowski, 2 kommen aus Korea, einer stammt aus Indien. Die Sandorowski sind russischer Herkunft. Mit welchem Gedanken haben Sie diese ja doch ja sehr internationale Truppe zusammengestellt?
Well, I think most of my friends kind of fit those descriptions of being from all of these different parts of the world, because
nun, diese Freunde, die ich da in dem Buch beschreibe, die passen auch wirklich zu den Freunden, die ich kenne, seitdem ich ein Teenager bin, weil ich bin als Teenager in Amerika auf eine Highschool gegangen, die sich auf Mathematik und Naturwissenschaften spezialisiert hatte, wovon Amerikaner eigentlich nicht sonderlich viel verstehen. Und daher war es so, dass auf diese Highschool sehr viele Inder, Koreaner, Chinesen, aber auch Russen gegangen sind. Und da das waren sozusagen meine Freunde. Und mit denen war ich jahrzehntelang befreundet. Und dann war ich noch eine große Zeit des Jahres immer in so einer Art russischen Kolonie, die aus verschiedensten Bungalows bestand. Dort waren andere Russen. Dort machte man sich nicht über mich lustig, dass ich so eine komische russische Schapka trug. Und alle aßen dasselbe Essen, diese Kascha, die eigentlich ziemlich schrecklich ist. Und wir hatten alle den gleichen Akzent. Und für mich war das damals eigentlich der schönste Platz auf der Welt. Und auch heute verbringe ich noch viel Zeit an einem Ort, der dem ähnelt. Aber ich wollte sozusagen all meine internationalen Freunde, all diese Einflüsse, die ich seit Jahren habe, mal zusammenbringen und einen Ort erschaffen, an dem erstmal alle glücklich sind und sich aber auch sicher fühlen.
And now in the book I just combined all these different immigrants to make it a space for them to feel happy and safe.
Und dann kommt aber noch ein Weltstar hinzu, ein Hollywood-Schauspieler, der ziemlich viel durcheinander bringt. Er soll mit Zendarowski an dieser TV-Serie mitarbeiten. Und jetzt ist nicht nur die kleine Natascha ganz aus dem Häuschen. Ich weiß nicht genau, warum, Mr. Steingart, aber vielleicht lag es jetzt an diesem grotesken Gerichtsprozess, von dem man ständig hörte. Ich musste irgendwie immer an Johnny Depp denken, so in dieser Kategorie. Sie auch?
Well, the book was written way before the Johnny Depp trial.
Also ich habe dieses Buch wirklich sehr lange, bevor es diesen Johnny Depp-Prozess gegeben hat, geschrieben. Und ich habe wirklich überhaupt nicht an Johnny Depp gedacht. Bei mir im Buch heißt er immer nur der Schauspieler. Ich habe einige Erfahrungen, was Fernsehen anbelangt, als Autor und habe Stars kennengelernt, die in der Liga von Johnny Depp mitspielen. Einige davon sind sogar Freunde geworden. Aber ich glaube, in den USA haben wir das Problem, dass uns da die Aristokratie fehlt und auch die Monarchie. Insofern müssen Stars und Schauspieler sozusagen die aristokratische Elite verkörpern oder ersetzen. Und nun merken wir natürlich dann, wenn wir so einen Prozess sehen wie diesen grotesken Johnny Depp-Prozess, dass diese Stars gar nicht so wunderbar aristokratisch sind oder sich zumindest nicht so benehmen. Und diese Figur des Schauspielers streitet sich in einem Fort mit Zendarowski, weil er glaubt, er sei auch ein Intellektueller. Und deswegen streiten die beiden sehr viel über intellektuelle Themen.
He's an amazing intellectual. Because there's a Berlin connection.
Nur noch was hinzufügen, also diese Figur des Schauspielers hat eine Berlin-Connection, weil dieser Schauspieler in Berlin im Kirschgarten mitgespielt hat, aber nicht eine berühmte Rolle, sondern er war der Kirschbaum.
But he was the cherry orchard.
Diese ganze Situation auf diesem Anwesen ist auch, ja, äußerlich und vielleicht sogar politisch bedroht, könnte man sagen. Nicht nur von Corona, sondern, ja, da fahren dunkle Pickups durch die Nacht mit Trump-Aufklebern oder rechten Parolen. Einmal wird Karen mit Natascha fast überfahren. Man hat den Eindruck, ja, von einer linksliberalen Enklave umzingelt von Rechten. Ich spitze das jetzt ein bisschen zu. Im Roman läuft das so unterschwellig mit. Wollten Sie aber hier auch nicht die Lage des Landes einfließen lassen, also uns das ja gespaltene politische Amerika zeigen?
It's true. And where I live upstate, it is exactly.
Ja, diese Beobachtung, die stimmt durchaus. In Upstate New York, da wo ich auch teilweise lebe, da ist es genau so. Also die Leute, die da ursprünglich herstammen, die stammen eher aus einer sozialen Klasse, die nicht sonderlich wohlhabend ist. Und dann kommen die etwas reicheren New Yorker, die sehr viel liberaler sind, auch sehr viel mehr mit Diversität zu tun haben in ihrem Leben. Und was es mir aber eigentlich ging, waren zwei Tragödien, die gleichzeitig stattfanden. Einerseits hatten wir die Tragödie um Corona und Covid, die sehr viele Menschen getötet hat, gerade eben aus den ärmeren Boroughs in New York wie Queens, wo sehr viele Krankenschwestern oder eben auch Kuriere gestorben sind, die mehr so die ersten Opfer von Corona in Amerika waren oder eben auch aus Stadtteilen wie Jackson Heights stammten. Und die zweite Tragödie war Trump, der allen gesagt hat, im April ist Corona vorbei, trinkt mal ein bisschen Bleichmittel, dann seid ihr es los oder legt euch mal ein bisschen in die Sonne, das vertreibt Corona. Und das war natürlich ein Desaster. Und wir hatten eben ein politisches Desaster und wir hatten eine Epidemie. Und was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, unsere Eltern haben uns eigentlich nach Amerika gebracht, damit wir in Sicherheit leben können. Das betrifft die Einwanderer aus der UdSSR, aus Indien oder aus Korea, die aus ganz unterschiedlichen Gründen bedroht waren und nach Amerika gekommen sind, weil das war ein sicherer Hafen. Und nun plötzlich ist dieses Land, sind die USA, durch diese doppelte Tragödie nicht mehr so sicher. Und zum ersten Mal fragen sich die Protagonisten, das Land, in das unsere Eltern uns gebracht haben, damit wir uns sicher fühlen, ist es noch sicher oder sollten wir vielleicht nicht woanders hin?
Our parents brought us here, should we go somewhere else?
Wenn wir jetzt schon bei der Politik sind, Mr. Steingart, wie ist es denn eigentlich jetzt? Trump ist eigentlich weg, aber gleichzeitig lässt sein Lager und er selbst immer noch die Muskeln spielen für die nächste Wahl schon. Von Corona redet eigentlich niemand mehr viel in Amerika, oder ist das ein falscher Eindruck?
In America, I think Corona remains,
also Corona bleibt in den USA nach wie vor sehr bedrohlich, weil es gibt sehr viele Amerikaner, die nicht geimpft sind und auch die sich auch niemals impfen werden lassen. Wenn ich zum Beispiel an Verwandte aus Russland denke, die jetzt in Amerika leben, oder einige Russen, die ich kenne, dann tun sie zwei Dinge. Sie schauen sich immer noch das russische Staatsfernsehen an, was man nachher von Amerika empfangen kann, oder eben Fox News. Und beide Sender sagen etwa das Gleiche, nämlich, dass das Impfen tötet. Und so gehen diese zwei Katastrophen, Covid und Trump, nach wie vor weiter. Und es besteht sogar eine gewisse Chance, dass Trump nochmal sich als Präsidentschaftskandidat aufstellen lässt und eventuell sogar die Wahlen gewinnen könnte. Was ich aber noch viel schrecklicher finde, wäre, wenn jemand, der die Gedanken von Trump oder der Trump ähnelt, politisch aber ein bisschen kompetenter ist als Trump, wenn der die Wahl gewinnt. Weil Trump ist jemand, der würde Deutschland noch nicht mal auf einer Landkarte finden. Aber stellen wir uns jemanden vor, der so tickt wie Trump, aber ein bisschen kompetenter ist, der würde dann, glaube ich, alles, was von der amerikanischen Demokratie noch übrig ist, auch auflösen.
Wenn Sie jetzt schon Ihre russischen Bekannten nennen, Mr. Steingart, Sie selbst sind russischer Abstammung. Sie sind mit 7 Jahren in die USA gekommen, 1979. Wenn Sie jetzt auf diese Ereignisse in der Ukraine blicken, was hier Entsetzliches passiert, was denken Sie?
No, it's one of the greatest tragedies that I've ever.
Ja, ich halte das wirklich für die größte Tragödie, die ich jetzt selber erfahren muss, auch wenn ich jetzt selbst kein Ukrainer bin. Aber meine Großmutter und mein Großvater stammten aus der Ukraine, und mein Großvater ist von der Ukraine nach Leningrad gezogen und starb, als Leningrad von den Deutschen belagert wurde. Er hat die Stadt Leningrad verteidigt als jemand, der aus der Ukraine kam. Und 10 Jahre nach seinem Tod, es wird ein weiterer Faschist geboren, nämlich Putin. Und Putin hat jetzt die Ukraine überfallen, und da schließt sich auf schreckliche Art und Weise ein Kreis. Und natürlich habe ich Freunde in Russland, die mich alle auch kontaktiert haben und die mir alle auch gesagt haben, wie peinlich ihnen das ist und was das für eine Schande eigentlich ist, was dort geschieht. Und ich kann das sehr gut verstehen, auch wenn ich selber kein Russe mehr bin und dort nicht mehr lebe, aber ich bin sehr stark von russischer Kultur beeinflusst, beispielsweise von Tschechow. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sehr progressive und sehr linke oder liberale Deutsche, die in den 20er Jahren gelebt haben oder in den 30er Jahren, dass die sich ähnlich unwohl gefühlt haben, wie Hitler immer mehr Macht in Deutschland gewonnen hat und Deutschland ein faschistisches Land geworden ist. Und dann kommt noch hinzu, dass Kultur plötzlich zur Waffe wird, auch zu einer Angriffswaffe. Putin zitiert sehr gerne Puschkin. Und in den Gebieten, die die russische Armee erobert hat, wie in Cherson, da steht dann zum Beispiel, hier war Puschkin. Und das heißt, es ist sehr, sehr schwer heutzutage, Kultur noch wirklich von Politik zu trennen, auch wenn man das natürlich machen möchte. Und natürlich in erster Linie gehen meine Gedanken an all die getöteten Ukrainer, aber meine Gedanken gehen eben auch an das, was ich mit russischer Kultur verbinde. Und da frage ich mich auch, wie ich in Zukunft zu russischer Kultur stehen
wird.
Kommen wir noch einmal zurück zu Ihrem Roman, Mr. Steingart. Man könnte ihn ja Vintage Classic Steingart nennen, satirisch, bissig, überaus humorvoll. Wenn Kritiker sie beschreiben, dann fallen öfter so drollige Vergleiche, so Tschechow meets Sacha Baron Cohen oder Dostojewski trifft auf Woody Allen. Fühlen Sie sich da eigentlich gut beschrieben? Wären das so Traditionslinien, die Ihnen gefallen?
Whatever it helps to communicate that the book is both serious and funny is fine with me.
Ach, alles, was dabei hilft, wenn man versteht, dass es ein Buch ist, das einerseits ernsthaft, aber auch sehr komisch ist, da habe ich eigentlich nicht so große Probleme mit. Mit Woody Allen habe ich schon ein kleines Problem, weil bei uns in Amerika lieben wir Woody jetzt nicht mehr so, seitdem er seine eigene Tochter geheiratet hat. Sacha Baron Cohen gefällt mir da schon besser. Der hat diesen sehr schwarzen Humor, der so fast am Rande des Friedhofs entsteht. Und mit Dostojewski, da werde ich jetzt auch nicht so warm. Ich bin zurzeit sehr anti-Dostojewski. Das hat natürlich sehr viel auch damit zu tun mit der aktuellen Lage. Und Dostojewski war wirklich ein großrussischer Chauvinist. Aber als ich mit meinem Verleger über das Buch gesprochen habe, da habe ich ihm das so vorgestellt. Tschechow meets The Big Chill, diesem Hollywood-Film vom Beginn der 80er Jahre, der auf mich damals einen ganz großen Eindruck gemacht hat. In Amerika ist das ein ganz wichtiger Film mit all diesen großen Hollywood-Stars, die da mitgespielt haben. Und ich war damals so 19, 11, 12, als ich den Film gesehen habe und habe ihn eigentlich noch gar nicht so richtig verstanden. Mein Englisch war eigentlich noch gar nicht gut genug. Aber ich war schon sehr beeindruckt von diesen älteren Amerikanern, die alle so um die 30 waren und alle schon so viel bedauert hatten. Und ich denke, das hat vielleicht auch was mit einer jüdisch-russischen Identität zu tun, dass man dann sehr schnell sowas versteht, wenn die Menschen das Gefühl haben, sie hätten irgendwas verpasst in ihrem Leben. Und daher denke ich, trifft dieses Tschechow, trifft auf The Big Chill, das trifft es ganz gut.
Maybe it works. I don't know. It depends on whether you like one or either of those things. So.
The Big Chill, der große Frust, hieß der Film auf Deutsch. Es gibt die hübsche Anekdote, Mr. Steingart, dass Sie selber mit 5 Jahren noch in Russland zu schreiben angefangen hätten, wie ein Wilder, weil es dann von der Oma für jede Seite ein Stück Käse gab. Stimmt die Story?
My grandmother was a journalist for all these different Russian newspapers of
Leningrad. Nee, die Geschichte, die stimmt. Also meine Großmutter war Journalistin, sie schrieb für diese großen Zeitungen in Leningrad, Leningrad am Morgen, Leningrad am Abend. Und sie wollte, dass ich schon im Alter von 5 Jahren später Schriftsteller werde. Und sie hat mich in Käse bezahlt. Und ich fand das sehr gut, weil ich sofort gelernt habe, dass man als Schriftsteller bezahlt werden sollte. Und das denke ich bis heute, auch wenn leider heute sehr viele Kollegen wahrscheinlich nur noch in Käse bezahlt werden oder mit Käse bezahlt werden. Aber ich schrieb damals, wie gesagt, 100 Seiten über Lenin, weil vor unserem Fenster stand die größte Lenin-Statue Leningrads und das war die Statue mit der magischen Gans. Und das war die Geschichte, dass Lenin und die magische Gans nach Finnland kommen und dort den Sozialismus aufbauen. Und meine Großmutter, die selber eine überzeugte Kommunistin war, die mochte diese Geschichte sehr.
Landpartie, der neue Roman von Gerrit Steingart, jetzt auf Deutsch im Penguin Verlag in der Übersetzung von Nikolaus Stingel. 480 Seiten kosten 25 Euro. Mr. Steingart, thank you for being with us. Alles Gute für Ihre Lesereise und vielen Dank, dass Sie bei uns waren hier im Deutschlandfunk Kultur.
Thank you very much. Always a pleasure.
Und wir bedanken uns auch bei Jörg Taschmann. Er hat unser Gespräch mit Gerrit Steingart übertragen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit Philosophie jetzt eines unserer bedeutendsten Denkers, Peter Sloterdijk. Wer noch kein Grau gedacht, so der poetische Titel seines neuen Buches, und es wird uns eine Farbenlehre versprochen. Maike Fessmann, die Kritikerin, ist im Studio. Denkt Frau Fessmann, der große Theoretiker, jetzt in Farben?
Am Anfang ist man wirklich erstaunt, dass ausgerechnet Peter Sloterdijk über die Farbe Grau schreibt. Also Peter Sloterdijk, der dafür bekannt ist, dass er die Vertikalspannung verteidigt, die Stimmungsaufhellung durch Training und Übung. Du musst dein Leben ändern, hieß das Buch vor einigen Jahren, indem er wirklich die Selbstüberforderung gesagt hat, man soll sich ruhig selbst überfordern mit Möglichkeiten, sich hoch zu pushen. Er also nun plötzlich schreibt über das Grau, das ist wirklich überraschend. Und natürlich kann man davon ausgehen, dass es jetzt nicht einfach eine Farbenlehre ist, wo er uns schön die Farbe abgrenzt zu anderen Farben. Er macht aber eine These daraus, eine starke These. Solange man das Grau nicht gedacht hat, ist man kein Philosoph, behauptet er und provoziert damit seine Zunft. Und es geht auf eine Formulierung zurück von Paul Cézanne. Solange man nicht ein Grau gemalt hat, ist man kein Maler. Und Cézanne hat damit natürlich die Farben der Provence mit den Blau- und Grüntönen im Blick gehabt und Sloterdijk hat auch einen Wohnsitz in der Provence. Man kann sich schon vorstellen, dass der ursprüngliche Impuls ein Farberlebnis war, aber natürlich nicht das, was er am Ende damit anfängt.
Mit welchen philosophischen Leitlinien entwickelt er denn oder malt er denn dann dieses Sein Grau?
Er fängt bei Platon an, beim Höhlengleichnis, also praktisch das Dunkelgrau der Schatten, die auf die Wand geworfen wurde, hat ein großes Kapitel über die Rechtsphilosophie von Hegel, woraus sich dann sozusagen eine Kritik der Bürokratie ableitet und alles, was der Staat an verwerflichen Dingen tut, bis zu den Massenvernichtungen im 20. Jahrhundert und bis zur DDR als Staat des Grauens, des Grau und des Grauens. Die Seite, die andere Seite, sozusagen gewissermaßen die positive Seite der Farbe Grau, ist bei Nietzsche und bei Heidegger. Und am meisten stellt er eigentlich mit Heidegger an, als einer, der nicht wirklich über das Grau geschrieben hat, aber doch Grauwörter praktisch verwendet hat mit dem Verborgenen und erfindet für Heidegger den Begriff Gegräu. den legt er ihm nachträglich sozusagen in den Mund.
Weil Sie gerade Hegel erwähnen, Frau Fessmann, mir fiel in dem Zusammenhang ein älteres Buch von Günter Grass ein, Tagebuch einer Schnecke aus den frühen 1970er Jahren. Da war das Grau die Farbe des Fortschritts, die Aufklärung, und Grass hat sich sehr mit Hegel damals auseinandergesetzt. Also nicht schwarz und weiß, sondern die Mischung, die dann zum Grau wird, die wäre eigentlich die Farbe, ja, des Fortschritts.
Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ging es damals um den Wahlkampf für die SPD, bis dann Brandt Bundeskanzler geworden ist. Und man kann sich jetzt Sloterdijk nicht gut als Wahlkämpfer für Olaf Scholz vorstellen. Er ist aber schon länger auf dem Weg zu einem elastischen Konservativismus, wie er das nennt. Ja. In die schrecklichen Kinder der Neuzeit hat er diesen Begriff verwendet, der aber wahrscheinlich gar nicht so politisch gemeint ist, sondern letzten Endes die Vorstellung hat, dass die meisten Menschen doch ganz gern an ihren Gewohnheiten festhalten würden. Und in dieser Hinsicht ist, glaube ich, dieses Grauzonenbuch auch ganz aktuell, weil es ist eine Gesellschaftsdiagnose, die zum Teil sehr polemisch ist. Ja, also gegen juvenile Woke-Ideologie kommt zum Beispiel drin vor, gegen die Mixophilie der Gegenwart. Und auf der anderen Seite ist es aber auch der Versuch, in dieser Grauzone, in der wir zurzeit leben, irgendwie zu navigieren.
Sloterdijk ist berühmt für seine originellen Verknüpfungen ja auch, also von Kulturhistorie mit Alltagsphänomenen, also vom höchst Intellektuellen mit dem Trivialen, das funkelt dann oft. Man ist verblüfft hier auch wieder.
Also manchmal ist es sehr umständlich, würde ich sagen. Dann gibt es aber Stellen, die sind einfach brillant. Und er ist ein spekulativer Denker, ohne Zweifel. Er ist einer, der Einfälle hat. Und er hat dann so Formulierungen, wenn es zum Beispiel um Fotografie geht, die ja nicht einfach Schwarz-Weiß-Fotografie ist, sondern Grau, verschiedene Töne von Grau, gibt es so Formulierungen wie, dass Fotos den Geist dazu verleiten, zu einer toxischen Zärtlichkeit für das Vergängliche. Das ist natürlich sehr schön, zum Beispiel.
Peter Sloterdijk, er wird am Sonntag 75 Jahre alt. Hat er sich und uns ja ein Alterswerk geschenkt mit diesem Buch?
Es ist bestimmt auch ein Alterswerk. Er denkt über die Farbe Grau nach und er ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Es fällt ihm auch ein, dass man Grau mit Alter verbindet, und er greift da auch Polemiken auf. Und gleichzeitig, und das finde ich auch sehr interessant eigentlich, versucht er eigentlich in gewisser Weise auch seine eigene Überheblichkeit zu verteidigen, dass man irgendwann, wenn man so lang durch ist mit allem, auch das Recht hat, so ein bisschen überheblich zu sein. Und dem würde ich durchaus zustimmen. Also jemand, der die Sphären-Trilogie geschrieben hat, das ist wirklich kaum übertroffen an denkerischer Kraft. Vor allem dieser erste Band über die Blasen, über Intimität, über Mutter-Kind-Verhältnis, über das Dual. Der hat schon das Recht, auch zu sagen, ich habe einiges geleistet. Und er meint, dass spekulative Theorie, vor allem von Menschen, die ein bisschen Erfahrung haben, besonders gut geschrieben werden könnte.
Dankeschön. Maike Fessmann über Wer noch kein Grau gedacht? Die Farbenlehre von Peter Sloterdijk ist im Surkamp Verlag erschienen mit 286 Seiten für 28 Euro.
Straßenkritik.
Ja, hallo, ich bin Anna aus München. Ich habe so ein Lieblingsbuch, Der geheime Schlüssel zum Universum. Das ist für Kinder, glaube ich, ab 10 oder so. Es ist von Lucy und Stephen Hawking. Stephen Hawking ist einer der berühmtesten Wissenschaftler und Lucy Hawking ist eben seine Tochter, und die haben das halt zusammen geschrieben. Das ist so cool, das Buch, weil da wird eben einem die Wissenschaft ganz nahe gelegt und man möchte einfach dann mehr darüber wissen, und es ist auch einfach zu verstehen. Ich wusste dann, was schwarze Löcher sind und wie das mit dem Urknall funktioniert, und ich wusste dann, was Gravitation ist, also Schwerkraft. Ich habe in der Schule eine Buchvorstellung gemacht über das Buch. Also ich kann es weiterempfehlen.
In München haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen getroffen. Und auch Anna war mit von der Partie, unbeeindruckt vom geheimen Schlüssel zum Universum, das wunderschöne Kinderbuch von Lucy und Stephen Hawking. Es gibt es auf Deutsch im CBT-Verlag, übersetzt von Irene Rumler. Taschenbuch hat 272 Seiten und kostet rund 10 Euro. In dieser Woche haben wir schon seinen 200. Todestag gewürdigt mit dem Blick in einen Roman über E.T. Hoffmann. Morgen wäre das exakte Datum, und wir wollen den großen und bis heute so modernen Gespenster Hoffmann noch einmal, huldigen mit einer Reise nach Bamberg jetzt, wo er einst mal hingezogen ist in der Hoffnung auf eine musikalische Karriere. Und dort, in der früheren Residenzstadt, ist der Klassiker immer noch sehr präsent, gibt es viel Hoffmann, wie unser Reporter Gerd Brendel herausgefunden hat, über
die Verrücktheiten eines Mondsüchtigen.
So urteilte Goethe über E.T.H. Hoffmann.
Ein einziger Angstschrei
Heinrich Heine.
Der bedeutet für mich ein Übermaß an Fantasie.
Andreas Uhlich, Schauspieler und Buchautor.
Hoffmann hat Beobachtungen gemacht.
Bettina Wagner, Direktorin des Bayerischen Staatsarchivs in Bamberg und Präsidentin der ETH Hoffmann Gesellschaft.
Einer der ersten, der sich eben mit psychologischen Fragen auseinandergesetzt hat und das in einer erzählerischen Weise dann umgesetzt.
Von ihrem Büro im fürstbischöflichen Schloss hoch über Bamberg geht der Blick weit über die barocke Stadt mit ihren verwinkelten Gassen und Kirchtürmen. Ganz so, wie E.T.A. Hoffmann Bamberg erlebte, als er 1808 hier eintraf.
Ja, er hat auf eine Stellenanzeige geantwortet. Der Theaterdirektor Soden suchte einen Musikdirektor, einen Kapellmeister, und Hoffmann hat sich beworben.
Komm in das herrliche südliche Deutschland,
schreibt Hoffmann kurz nach seiner Ankunft an einen Freund. Aber die Herrlichkeit der Residenzstadt ist nur noch barocke Fassade. Seit 1802 gehört der einst unabhängige Kirchenstaat zum Königreich Bayern. Die Klöster sind aufgelöst und der frisch angestellte Musikdirektor trifft auf ein Publikum, das mit seiner Musik nichts anfangen kann.
Sie sind alle fortgegangen. Ich hätte es an dem Zischeln, Scharren, Räuspern, Brummen durch alle Tonarten bemerken können.
Lässt Hoffmann in den Kreislerianer die musikalischen Leiden des Kapellmeisters Johannes Kreisler, sein literarisches alter Ego, ein Konzert beschreiben. Ein Jahr nach seiner Ankunft ist er seine Stelle wieder los und kann sich und seine Ehefrau nur mühsam mit Gelegenheitsjobs beim Theater und als Musiklehrer über Wasser halten. Im barocken Palais, Lange Straße 13, erinnert eine Gedenktafel an seine mehr als Lieblingsschülerin.
In diesem Hause wohnte bis 20.12.1812 Juliana Mark, Schülerin von E.T.A. Hoffmann. Urbild seiner schönsten Frauengestalten.
Eine Liebe, die der mehr als doppelt so alte Hoffmann nur im Tagebuch und in seinen Erzählungen auslebte. Im wirklichen Leben soll Juliana mit dem Hamburger Kaufmannssohn Johann Gerhard Krepel verheiratet werden. Bei einem Ausflug ins nahe Pommersfelden kommt es zum Eklat. E.T.A. Hoffmann fordert den zukünftigen Bräutigam zum Wetttrinken heraus. Als Krepel kollabiert, triumphiert der trinkfeste Musiklehrer der zukünftigen Braut.
Sehen Sie, da liegt der Schweinehund.
Überliefert ist der Zwischenfall von Hoffmanns Freund und seinem ersten Verleger, dem Weinhändler Karl Friedrich Kunz.
Das ist der Vertrag mit dem Kunz, genau. Ja. Also für die Erstausgabe der Fantasiestücke.
Das Schriftstück ist nicht das einzige Original im Staatsarchiv.
Da haben wir das Selbstporträt von Hoffmann als Kreisler, als Kapellmeister.
Liest Direktorin Bettina Wagner vor.
Ich bin das, was ich scheine, und scheine das nicht, was ich bin. Mir selbst ein unerklärliches Rätsel. Bin ich entzweit mit meinem Ich?
Lässt Hoffmann in Elixiere des Teufels den Mönch Medardus sagen. Die bedrückende Enge von Hoffmanns bürgerlicher Existenz erfährt der Besucher hautnah in seiner letzten Bamberger Adresse, einem schmalen Haus gegenüber seiner letzten Arbeitsstelle, dem Theater.
So, Vorsicht, da müssen wir jetzt mal die Lichter anmachen.
Die Reiseleiterin Christine Konrad führt Interessierte hauptberuflich auf den Spuren des Künstlers durch Bamberg. Hier in Hoffmanns Wohnhaus sind nur noch die steilen Holztreppen und die Decken original. Den Mangel versucht das kleine Museum mit Installationen wettzumachen. In einem Raum liegen Hunderte von Glasscherben.
Ich denke mir mein Ich durch ein Vervielfältigungsglas. Und alle Gestalten, die sich um mich herum bewegen, sind Ichs.
Noch ein Hoffmann-Zitat und der Lieblingssatz von Andreas Uhlich. Schauspieler, Rezitator und Schriftsteller sitzt vor Bambergs schönsten Café, dem Café Müller, und kommt ins Schwärmen.
Er hat das auch ganz klar erkannt, dass zu dem Heiligen, zu dem Heimlichen, das Unheimliche, das Unheilige dazukommt.
in den Elixieren des Teufels zum Beispiel und im Sandmann Hoffmanns, wohl berühmteste Erzählung, in der sich der Held Nathanael vom dämonischen Coppelius verfolgt wähnt, sich unglücklich in die Automatenfrau Olympia verliebt und sich schließlich umbringt. In Bronze gegossen steht der Dichter heute vor dem Bamberger Theater. Die engen Gassen, die alten Kirchen und Kreuzgänge inspirierten ihn zu den Klosterszenen in den Elixieren des Teufels, seine unerfüllte Liebe zu weiblichen Hauptfiguren, die Engstirnigkeit der Bamberger zu beißender Satire. Nein, glücklich war Idea Hoffmann in Bamberg nicht. 7 Jahre später starb er in Berlin.
Auf einmal war er,
heißt es in den Kreislerianer,
man weiß nicht wie und warum, verschwunden. Viele behaupteten, Spuren des Wahnsinns an ihm bemerkt zu haben. Und wirklich hatte man ihn lustig singend zum Tor hinaushüpfen gesehen.
Idea Hoffmann zum 200. Geburtstag.